Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ein herzliches Willkommen zur 123. Ausgabe des Steuerpodcasts Frisch serviert des Beck Verlags. Heute mit einem Special zur Yin-Jahrestagung, Young IFA Network. Ich selbst gehöre da formal nicht mehr zu, Altersgrenze 40. Man sieht das jetzt nicht, aber man sieht es mir auch nicht an. Wir haben hier eine ganze Reihe von sehr interessanten Persönlichkeiten des internationalen Steuerrechts versammelt. Das sind im Wesentlichen diejenigen, die die Hauptrollen mitgespielt haben. Ich würde ganz kurz die Podcast-Teilnehmer heute vorstellen und dann gehen wir einmal durch den Tag durch. Wir fangen mal an mit dem Ersten, der sozusagen die Einleitung gemacht hat in Frankfurt im Literaturhaus. Dr. Michael Popp, Head of Corporate Tax Planning bei der Lufthansa und im wissenschaftlichen Beirat des Young IFA Network Deutschland sehr lange schon intensiv beschäftigt und involviert und einer derjenigen, der fast bei jeder Jahrestagung in irgendeiner Form dabei ist. Sei es nur beim Biertrinken danach, aber jedenfalls oft involviert. Der nächste Teil, eine Sache, die es glaube ich sonst nicht so gibt, das Interview. Dort werden regelmäßig Persönlichkeiten interviewt. Diesmal waren es zwei der drei ehemaligen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende, Florian Holle, sei von dieser Stelle herzlich gegrüßt. Er hatte die beste Ausrede der Welt, dort nicht dabei zu sein. Der ist nämlich zum dritten Mal Vater geworden, ganz knapp an dieser Tagung heran. Aber die zweite und dritten Vorsitzenden, nämlich einmal Dr. Florian Oppel, Partner bei WIPOC in Köln, und Ninja Antonia Regelin, jetzt wieder zurück bei Zalando, die ist heute nicht dabei. Und daneben geht es dann weiter mit dem Panel Nummer 1. Wobei, ich müsste noch denjenigen, den Interviewer vorstellen, sehe ich gerade, nämlich Benedikt Schewe. Der ist Managing Associate bei Linklaters in Düsseldorf und wird gleich kurz die Highlights des Interviews vorstellen. Dann das erste Panel wurde geleitet von Juniorprofessorin Maria Markwarzen, einerseits Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats und damit meine ehemalige Chefin als früheres Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats und an der Universität Bochum beschäftigt. Das zweite Panel wurde geleitet von Gary Rüsch, Professor Dr. Gary Rüsch sogar, und zwar an der Hochschule für Finanzen in Nordkirchen. Und Gary wird uns gleich erzählen, was wir denn so bei Panel 2 gemacht haben. Last but not least, die Panelleiterin des Panels 3 war Isabella Zimmerl, Associate bei Hengeler Müller. Die kann heute aus terminlichen Gründen leider nicht dabei sein, aber Florian Oppel, der da auch Teil des Panels war, wird heute sein Haar offen tragen, haben wir vorab vereinbart, können die Zuhörer leider nicht sehen. Und deswegen wird hier der Unterschied kaum merklich sein. Florian wird uns die Highlights von Panel 3 mal erzählen. So, dann würde ich gerne, nachdem wir die Vorstellungsrunde abgeschlossen haben, einmal an Michael übergeben. Erzähl uns doch bitte mal, was für dich so die Highlights deiner eigenen Einleitung waren.
Ja, Herr Ronald, vielen Dank erstmal für die nette Einleitung. Für jeden war eine Spitze dabei. Danke auch, dass du von dir selbst darauf hingewiesen hast, dass du altersmäßig eigentlich gar nicht mehr dabei sein dürftest. Wir freuen uns natürlich auch und sehen es gewissermaßen natürlich auch als Inklusionsmaßnahme, auch dich weiterhin mit dabei zu haben. Freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Bei mir ist es noch nicht so weit, dass ich nicht mehr dabei sein darf, alterstechnisch, aber ich sehe nicht so gut aus wie du. Insofern danke für die freundliche Einleitung. Und dann springen wir gerne rein. Also was war dieses Jahr geboten? Ronald hat es gesagt, die 10. Jahrestagung. Und die 10. Jahrestagung hat an einem sehr schönen Ort stattgefunden, nämlich im Literaturhaus in Frankfurt, und wurde deshalb eingeleitet für viele, ich habe viele überraschte Augen geschaut, mit einem Gedicht, ja, was ich gleich nochmal rezitieren werde, nämlich einem Gedicht, das passender nicht sein könnte für diese Jahrestagung oder den Spirit hinter dieser Jahrestagung. Und zwar habe ich mich für ein Gedicht von Rainer Maria Rilke entschieden, auch wenn in Frankfurt und Umgebung natürlich andere literarische Größen wie Assad, Haftbefehl, auch einschlägig gewesen sein könnten. Aber wir starten mal mit dem Gedicht Der Panther. Und ich erzähle dann auch gleich so gedichtinterpretationsmäßig, warum das aus meiner Sicht eine ganz tolle Einleitung ist. Also jetzt alle mal zurücklehnen, vielleicht jetzt Podcast kurz auf Pause drücken, Kaffee holen und dann zuhören. Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, die durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Das war das Gedicht. Jetzt Kaffee wieder absetzen. Warum ist das Gedicht so einschlägig aus meiner Sicht? Was wir bei Ihnen machen möchten, nicht nur bei der Jahrestagung, ist tatsächlich das Gegenteil davon, was in der letzten Strophe gesagt wird, indem ein Bild sich nur noch lustlos durch die Pupille schiebt und dann aufhört zu sein. Jeden steht dafür, und dafür stand auch die Jahrestagung, letztlich Meinung offen anzunehmen und dann weiter zu diskutieren und auszubrechen aus diesen Echokammern, die wir teilweise in unserer aktuellen Diskursgesellschaft so kennen. Ja, man hat eine Meinung, die Meinung wird verstärkt unter Gleichgesinnten, und eben das ist nicht das Ziel von Yin. Wir haben hier die Perspektivenvielfalt, wir hatten auch hier wieder aus allen möglichen Bereichen, aus Unternehmen, aus der Wissenschaft, aus der Beraterschaft, aus der Richterschaft, Kolleginnen und Kollegen vertreten, die gleichsam mit unterschiedlichen Perspektiven diskutiert haben. Und ich denke, wir denken, das ist insbesondere heutzutage extrem wichtig, diesen Gedanken weiterzuführen. Also wir hatten eine tolle Veranstaltung. Rilke war der Rahmen dafür. Wir haben diese Echokammern, denke ich, ganz gut aufgebrochen. Ehrlicherweise habe ich diesmal sehr wenig Bier danach getrunken, um das vielleicht auch noch klarzustellen. Als ich gegangen war, war Ronald zumindest noch da, und an den gebe ich jetzt gerne zurück, damit er dann entsprechend weiter durch den Podcast führen kann. Es war auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung, und das Rilke-Gedicht passt zu jeder Gegebenheit. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Michael. Ich bin auch relativ knapp nach dir gegangen. Ich habe mich nämlich dann irgendwann verlaufen in dem Hotel und hatte dann, nachdem ich eine halbe Stunde mich nicht mehr zurechtgefunden habe, bin ich einmal nach Hause gegangen. Na gut, anyway, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Einleitung. Dann gebe ich mal ab an Benedikt, der uns jetzt mal einmal die Highlights aus seiner Sicht zum Interview einmal kurz darstellen kann. Lieber Benedikt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, auch dass ich hier dabei sein darf. Ich kann leider nicht mehr erinnern, ob ich vor oder nach euch gegangen bin. Ich möchte aber dazu fügen, das hat nicht an der Anzahl der Biere gelegen. Ich hatte dieses Jahr die große Freude, das Interview mit durchzuführen, gemeinsam mit Sebastian Adam, der unser Vorsitzender für die Region Rhein-Neckar ist. Und ich glaube, an dieser Stelle auch an ihn ganz herzliche Grüße und nochmal herzlichen Dank, weil er nämlich den Hauptteil der Organisationsarbeit dieser Jahrestagung gemacht hat. Das Interview ist mittlerweile eigentlich eine große Tradition der Yin-Jahrestagung. Kommt so ein bisschen aus dem Gedanken her, dass wir gesagt haben, naja, die Yin als solche ist ja eine Organisation, die sich insbesondere auch an den Nachwuchs richtet und auch insbesondere Studierende mit steuerrechtlichem Schwerpunkt abholen soll. Und wir vor diesem Hintergrund eigentlich immer versuchen, durch das Interview ganz am Anfang so einen leichten Einstieg in die Tagung zu bekommen, auch einen Einblick zu bekommen, was es denn alles für Berufsfelder im Steuerrecht gibt. Und ich glaube, das ist uns dieses Jahr wieder mal auf ganz hervorragende Weise gelungen. Wie, Ronald, du hast es ja angekündigt, schon in deiner Anmoderation hatten wir unsere beiden ehemaligen Vorsitzenden Florian Oppel und Ninja Regelin als Interviewgäste dieses Jahr, was eben dem Umstand geschuldet war, dass wir gesagt haben, 10. Jahrestagung, Jubiläumsveranstaltung, da wollen wir auch im Interview so ein bisschen auf 10 Jahre Yin zurückgucken. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns aber intensiv auch mit dem beruflichen Werdegang der beiden beschäftigt, die, das kann man, glaube ich, so sagen, zwar beide im Steuerrecht gestartet sind, aber sicherlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Vielleicht, um das nochmal so ganz grob, ohne jetzt hier nach Gedichtanalyse jetzt hier noch zwei Biografien zu haben. Aber Ninja Regelin arbeitet mittlerweile, du hast es gesagt, als Head of Public Affairs bei Zalando, hat aber eigentlich angefangen mit einem wirtschaftsrechtlich geprägten Studium in Osnabrück und in Australien und ist dann über verschiedene Stationen, erst in der Beratung, dann war sie eine Zeit lang bei der OECD, quasi ganz stark am BEPS-Projekt bei der Entstehung mitgewirkt, war dann beim Verband der Familienunternehmen und ist dann über das Wirtschaftsministerium dann schließlich bei Zalando, zwischenzeitlich bei Delivery Hero gelandet. Und ist da jetzt eben Head of Public Affairs und macht, wie sie es selbst sagt, Lobbyarbeit im besten Sinne. Also sie sagt auch, sie hat mit diesem Begriff gar kein Problem, sondern es geht wirklich darum, Interessenvertretung, die Interessen dieser Unternehmen, dieser E-Commerce-Unternehmen in der Politik, bei öffentlichen Institutionen darzustellen. Das hat sie bislang immer mit dem Finanzhintergrund und mit Zollhintergrund gemacht. Jetzt macht sie es in ihrer ganzen Breite. Das war sicherlich sehr interessant, da einmal Einblick zu bekommen. Demgegenüber steht Florian, wo man sagen kann, er ist sicherlich das Paradebeispiel der klassischen juristischen Ausbildung, des klassischen juristischen Werdegangs.
Darum habe ich die Haare auch heute offen.
Darum hast du die Haare heute offen, ganz genau, um dann ein bisschen von abzulenken. Aber mit Studium und Promotion in Bonn und dann Einstieg nach dem Referendariat bei Freshfields in Düsseldorf im steuerrechtlichen Bereich und dann anschließend langjähriger Tätigkeit als Associate und Senior Associate dort und dann eben der Wechsel zu WIPOC als Partner mit klassischen steuerrechtlichen Themen, vermögende Privatpersonen, Stiftungen etc. etc. Du hast eigentlich einen guten Rundumblick gegeben in deine Tätigkeit, in deinen Werdegang und auch so ein bisschen mal dargestellt, was bedeutet das eigentlich, Partner zu sein? Mache ich dann eigentlich noch sehr viel Jura, Steuerrecht oder bin ich eigentlich nur noch mit Personalmanagement, Rechnungen schreiben und sonstigen Themen beschäftigt? Oder wie du es dann sehr ironisch gesagt hast, eigentlich spiele ich den ganzen Tag Golf und schreibe noch ein paar Rechnungen. Wenn man dich kennt, weiß man, dass das sicherlich nicht der Fall ist, sondern ganz im Gegenteil, du unfassbar viel arbeitest. Auch wie du dann ja gesagt hast, die meiste Zeit davon aus Telefonieren besteht, was man, wenn man bei der Jahrestagung dabei war, gemerkt hat, weil Florian war nämlich vor allen Dingen mit seinen AirPods im Ohr irgendwo vor dem Saal anzutreffen. Das waren aber jedenfalls beides sehr interessante Einblicke in sehr unterschiedliche Karrierewege, die glaube ich, dem Ziel des Ganzen sehr gut getan haben, nämlich mal zu zeigen, was kann man eigentlich mit Steuerrecht so eigentlich alles machen, was kann man damit werden. Wir haben dann am Ende, das vielleicht so ein bisschen der Übergang dann zur Tagung als solcher, natürlich auch noch drüber gesprochen, wie seid ihr eigentlich zu Young IFA gekommen, wie seid ihr JIN-Vorsitzender geworden und was bedeutet eigentlich das Young IFA Network für euch? Und da schließt sich eigentlich so ein bisschen der Kreis zu all dem, was Michael, was du gerade auch vorgetragen hast, das kam im Interview eigentlich auch nochmal raus, was eigentlich der Sinn und Zweck und das Ziel dieser Veranstaltung und dieser Organisation ist. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das war ein sehr gelungener Einblick in eure Tätigkeit. Nochmal ein Einblick in, was will JIN eigentlich, was ist JIN eigentlich? Und hat, glaube ich, so dem ja auch in der Tat sehr jungen Publikum, das wir dieses Mal bei der Veranstaltung vor Ort hatten, einen sehr guten Einblick gegeben, was Steuerrecht eigentlich alles sein kann und was man damit alles werden kann.
Der beste Kommentar von Florian hat mir eigentlich gut gefallen, was man bei der Fristüberschreitung macht. Vor Abgabefristen. Da habe ich ja erwartet, dass du jetzt sagst, man müsste die Nummer des Redakteurs blocken im Handy. Du hast ja nur gesagt, man sollte nicht rangehen. Mir ist es jetzt passiert, ich habe die Frist überschritten. Als ich dann gesagt habe, ich habe noch gar nicht angefangen, bin ich sofort rausgeflogen aus dem Kommentar. Also es kann auch so laufen und das nach hinten losgehen. Geht auch.
Musst du einfach Herausgeber werden, dann wirst du immer zuletzt angerufen. Das ist der Trick. Und du kannst auch nicht so leicht rausgeworfen werden. Ganz kurz, was ich fand das Interview, also jetzt richtig aus meiner Perspektive als Interviewten oder Interviewten, ich fand das total interessant. Denn das erste Interview haben wir 2020 gemacht in einer Online-Tagung in Corona. Ich glaube, das war ohnehin die erste größere Steuer-Online-Tagung, die es überhaupt in Deutschland gab. Und da kann ich mich erinnern, habe ich zusammen mit der Eva Oertel, Rudolf Mellinghoff und Deborah Schanz interviewt. Das fand ich total interessant. Das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so lange her, ne? Also gerade mal sechs Jahre. Und plötzlich sitzt man auf der anderen Seite und das sieht man auch an jenen. Ne? Und trotzdem sieht man sich immer wieder. Und wie Ronald auch, bin ich ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit über der Altersgrenze. Und trotzdem treffen wir uns hier in diesem Rahmen. Und allein dafür ist jeden schon eine tolle Sache. Ne? Man hat viel erlebt, viele gemeinsame Erlebnisse, auch wenn ich dann nicht bei der Trinkveranstaltung am Abend dabei war. Sonst hätten wir vielleicht noch ein Erlebnis mehr gehabt, wenn auch noch vielleicht teilweise in so ähnlich wie der Panther in schemhafter Erinnerung. Aber das ist einfach toll, wenn man immer wieder jedes Jahr die gleichen Leute wieder trifft und sich austauschen kann. Und da passiert natürlich auch viel, über das man sich unterhalten kann.
Ja, genau so ist das. Vielen Dank euch. Benedikt, auch noch der Vollständigkeit halber, ist Vorstand für den Bereich oder für die Sektion JIN, Rhein, Ruhr und Westfalen. Das hatte ich gerade noch vergessen, dass noch der Vollständigkeit halber alle hier in der Runde, außer Florian und ich, sind auch aktiv, sowohl im wissenschaftlichen Beirat oder im Vorstand. Das noch der Vollständigkeit halber. Und damit gebe ich auch schon an Maria weiter, die uns jetzt gerne mal ihre Big Points von ihr geleiteten ersten Panel einmal vorstellen kann. Liebe Maria, bitte.
Ja, vielen Dank. Also der Vollständigkeit halber muss ich darauf hinweisen, dass es bei der Abendveranstaltung neben Bier auch Wein gibt, den man sehr gut trinken konnte. Und dann berichte ich natürlich auch liebend gerne inhaltlich von unserem Panel. Also ich hatte dieses Jahr die Ehre, das erste Panel zu den Grundlagen des Abkommensrechts zu moderieren, was unser Oberthema Treaty Talks natürlich gut eingeleitet hat und alle so ein bisschen mitnehmen sollte. Wir haben uns aber keineswegs jetzt darauf beschränkt, eine Grundlagenvorlesung zum DBA-Recht zu handeln, sondern haben vielmehr interessante Einblicke in die Entstehung von DBA bekommen. Ich hatte ein exzellent besetztes Panel um mich mit Johannes Becker, der Referent im BMF ist, im Referat 4b4, falls jemand das was sagt. Er beschäftigt sich jedenfalls aktiv mit Abkommensverhandlungen. Dr. Nils Heck ist Partner bei FGS in Bonn. Dr. Antje Hagener, die Richterin am Finanzgericht Niedersachsen ist, und Dr. Sophia Piotrowski, die wissenschaftliche Mitarbeiterin, Habilitantin am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Steuerrecht in Potsdam bei Professor Roland Ismer ist. Und alle vier haben ihre Perspektiven exzellent eingebracht, sodass wir ein wirklich, glaube ich, sehr interessantes Panel zu diesem Grundlagenthema haben. Eingeleitet haben wir das Ganze mit der spannenden Frage, die Johannes ins Publikum gestellt hat, welches eigentlich das älteste deutsche Doppelbesteuerungsabkommen ist und wie alt genau es denn ist. Erstaunlicherweise wurde das relativ zügig aus dem Publikum beantwortet und wir wurden alle damit erhellt, dass tatsächlich das erbschaftssteuerliche Abkommen mit Griechenland bereits deutlich über 100 Jahre in Kraft ist, nämlich seit 1910 erstaunlicherweise. Und wenn wir über Einkommensteuerrecht reden, wir immerhin über das Jahr 1966 sprechen, ebenfalls mit Griechenland. Und davon ausgehend haben wir uns der Frage genähert, warum das eigentlich so ist, denn das ist ja kein absoluter Ausnahmefall.
Ich habe hier noch das von Preußen und Sachsen von 1869.
Ist aber nicht mehr widerlegst Kraft, du ne? jetzt Johannes' Aussage?
Nee, aber es ist interessant. Das hat sich ist gar nicht so ein bisschen ausführlicher jetzt, aber sonst.
Sonst ganz, ganz nah dran, ja. Also Johannes hat uns einen Einblick daran gegeben, dann, warum das eigentlich so ist, dass diese Abkommen so lang in Kraft sind, denn das ist ja eben kein Ausnahmefall. Wir können da relativ weit zurückgehen und hat uns wirklich sehr spannende Einblicke in die tatsächliche Verhandlungssituation gegeben. Also uns erläutert, wie funktioniert das eigentlich, wie wird miteinander verhandelt und warum dauert es eigentlich im Durchschnitt 4 Jahre, bis ein neues Abkommen verhandelt ist zwischen den Staaten, und uns da in die verschiedenen Schritte mitgenommen, eben auch in so sehr deutsch und vielleicht etwas absurd anmutende Situationen, wie dass man eben dann am Ende, nachdem man eigentlich schon alles ausgehandelt hat, sich irgendwie über die Verteilung der Besteuerungsrechte, also das, was uns so materiell interessiert, geeinigt hat, am Ende wegen einer Änderung eines und oder einem neu gesetzten Komma oder gestrichenen Komma nochmal in neue, geradezu verhandlungsähnliche Situationen mit dem anderen Staat einsteigen muss, was dann nochmal über so Kleinigkeiten im Vertragstext zu verhandeln, dann bis zu 2 Jahre dauern kann. Dann noch ein innerstaatliches Gesetzgebungsverfahren, wo eigentlich der innerstaatliche Gesetzgeber nichts anderes macht als Daumen hoch oder Daumen runter, das nochmal 6 bis 9 Monate in Kraft hat. Und so weiß man, so schnell möchte man dieses Abkommen nicht ändern. Und dieses Wissen haben wir als Grundlage für die weiteren Themen genommen. Da haben wir uns nämlich mit den immer aktuellen, aber eben auch sehr grundlegenden Themen, wie wirken eigentlich Treaty Overrides und wie sind Abkommen auszulegen, beschäftigt. Bei den Treaty Overrides haben wir auch eine Einführung bekommen dazu. Dann haben wir aber uns vor allen Dingen mit Fragen beschäftigt, wie erklärt man Mandanten eigentlich richtig, dass wir in Deutschland, vor allen Dingen ausländischen Mandanten oder Kollegen, dass wir in Deutschland sowas machen wie Treaty Overrides, und wie reagieren die? Und wie gehen jetzt eigentlich andere Staaten damit um in Neuverhandlungen? Da hat Johannes uns den interessanten Einblick gegeben, dass das gar nicht so ein großes Thema ist, wie man vielleicht denken mag, dass die anderen Staaten das möglicherweise gar nicht so dramatisch finden und vielfach über eigene, etwas liberalere Abkommensauslegung zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Im Prinzip Fazit, der BFH ist schuld, dass wir das machen müssen. Das ist jetzt vielleicht etwas überzogen, aber so hätte man das lesen können. Das war ganz spannend. Wir haben uns auch noch über das Verhältnis zu später geschlossenen Abkommen unterhalten, da neue Argumentationsansätze gefunden von allen Seiten, und das Verhältnis zu abkommensrechtlichen Missbrauchsvorschriften, wo auch da wir zumindest einen weitgehenden Konsens erreichen konnten. Das ewig aktuelle Thema der Abkommensauslegung haben wir am Ende des Panels gestellt, uns mit der Frage beschäftigt, wie verstehen wir jetzt eigentlich das neue BMF-Schreiben, das sich ja dem BFH in seiner Annahme einer statischen Auslegung etwas anzunähern scheint. Johannes hat uns das näher eingeordnet, hat aber doch nochmal erläutert, dass es nun mal unter OECD-Staaten der Konsens ist, dass wenn man ein Abkommen nach dem OECD-Muster Abkommen schließt, dass man sich damit, dass dann der andere Staat auch davon ausgeht, dass man sich auch dem Musterkommentar anschließt, und da steht nun mal was von dynamischer Auslegung drin. zumindest so halb, wenn man genau liest. Und wir haben uns gefragt, wie geht jetzt eigentlich die Praxis damit um? Da konnte Nils berichten, dass man weiterhin gewisse Bauchschmerzen habe, insbesondere über die Ausnahme, dass das BMF was von Präzisierungen schreibt und dass man dann doch wieder ein Einfallstor für dynamische Auslegung hat. Ich weiß nicht, wie die Praktiker aus der Runde sich damit wohlfühlen. Da war jedenfalls etwas Zurückhaltung und weniger Optimismus zu verspüren. Johannes hat zuletzt noch aufgeworfen, ob wir uns nicht mal darauf verständigen könnten, dass man in einem Protokollbestimmung der neu geschlossenen DBAs die dynamische Auslegung anordnen könne, wie es das zum Beispiel im Abkommen mit Österreich schon der Fall ist. Da hat sich dann aber auf dem Panel, insbesondere von richterlicher Seite, doch eine gewisse Skepsis eingestellt und es ist sehr deutlich geworden, dass man damit rechnen könne, dass die richterliche Recht, das richterliche Rechtsverständnis ein anderes wäre und man aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten selbst einer solchen Anordnung innerhalb des Protokolls eines DBA am Ende nicht Folge leisten könnte. Da ist also noch einiges aufgeworfen worden, wo man sicher noch weiter diskutieren konnte. Unsere Zeit war erschöpft, es hätte aber noch mehr zu sprechen gegeben. Es wurde auch noch weiter gesprochen, aber eben nicht mehr auf dem offiziellen Panel. Ich glaube, es war ein guter Start in eine dann noch interessanter werdende Tagung.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch sehr, sehr interessante Diskussion um die Grundlagen des Abkommensrechts, dynamisch oder doch statisch oder irgendwie so halbdynamisch, halbstatisch. Wie geht man mit OECD-Äußerungen um, Homeoffice-Betriebsstätten etc. Und da kommen wir auch schon zu einem der zwei Stichwörter, nämlich zu Gary. Wir hatten ja gemeinsam ein schönes Panel zum Thema einmal, was sind eigentlich diese ominösen, fast mystischen Einkunftsteile und das andere, was ist denn nun eigentlich los, wenn man im Homeoffice einen Rollcontainer hat? Gary, kannst du uns da so ein bisschen erhellen?
Ich will es gar nicht nochmal richtig krass ausführen. Also vielleicht kann ich auch nochmal ganz allgemein zur Tagung sagen, dass wir über 150 Teilnehmer hatten, also eigentlich restlos ausgebucht waren. Und eben auch sehr viele junge Leute, wie du es vorhin schon gesagt hattest, mit dabei hatten. Das hat ja dazu geführt, weil ich so viele Leute aus Nordkirchen mitgebracht hatte, dass wenn ich die Hand gehoben habe, hatte ich einen relativ guten Rückhalt in der Abstimmung, weil man sich da, glaube ich, an mir orientiert hat, als wir über die Frage dynamisch, statisch gesprochen haben oder abgestimmt haben. Genau, und zu unserem Panel. Wir hatten es ja sehr dankbar von Maria zugewiesen bekommen, dass wir über Aktuelles sprechen konnten. Das war dann von der Strukturierung nicht so schwer, weil wir uns das raussuchen konnten, was uns eigentlich so Spaß gemacht hat. Und die Einkunftsteile, was können wir dazu sagen? Also wir hatten eine fruchtvolle Diskussion. Dabei waren ja Safira Einsfelder, Sandra Fischer, du, Madeleine Kokro und ich. Und ich sollte eigentlich nur moderieren, konnte mich da aber nicht zurückhalten, da auch mal meine Meinung zu sagen. Und wir sind... Es ist offen, oder? Es ist im Fluss und man kann das so oder so sehen. Ich hatte eigentlich eher eine strikte Auffassung. Ich sage eher mehr Richtung Einkunftsteile und eher korrigierend dann eingreifen. Lass mich aber auch überzeugen, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Und am Ende des Tages würde ich sagen, man muss so ein bisschen nach gesundem Menschenverstand sich den Sachverhalt angucken. Ob wir es so richtig pauschal sagen können, wird man mal sehen. Aber die Frage liegt ja beim BfH. Wir müssen mal abwarten, was da passiert. Aber ich lasse mich auch überzeugen von anderen Sachen.
Weil wir hier einen Back-Podcast machen, können wir ja nochmal für einen Artikel Werbung machen, den ich schon in der Tagung gesagt habe, nämlich von einer Angelika Ringler aus der DSDR dieses Jahr. Ich habe jetzt die Seite leider nicht, die können wir dann in die Kommentare nochmal aufnehmen. Sehr schöner Beitrag zum Thema Einkunftsteile und sie sagte im Grunde genommen, man darf diese Prüfebene nicht vermischen. Also man darf nicht von der Nichtbesteuerung von irgendetwas auf die Frage schließen, ob Einkunftsteile vorliegen, sondern im ersten Schritt muss man sich immer fragen, sind Einkunftsteile da? Was sind eigentlich Einkunftsteile? Und dann im zweiten Schritt prüft man die etwaige Nichtbesteuerung. Es ist also zwei Ebenen und nicht eine. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil das teilweise auch in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung nicht ganz trennscharf ist. Das muss man, glaube ich, mal so sagen. Und deswegen, wie du sagst, Gary, beim 6. Senat, der darf das jetzt entscheiden. Die Luxemburger Überstundenvergütungen liegen da ja und noch ein anderer Fall zu diesen teilweise steuerfreien Beteiligungsprämien. Und ich glaube, auch aus dem Saarland ist noch was auf dem Weg. Also jedenfalls einige schöne Fälle, wo man sich dann, wo der BfH dann mal sagen kann, was denn nun endlich Einkunftsteile sind.
Ich habe mich auch in unserem Beitrag, der jetzt in der EWB erscheint, über die Tagung, wo wir nochmal inhaltlich das ganze Thema aufgreifen oder nochmal aufarbeiten, haben wir es jetzt auch so reingeschrieben, ja, dass wir diesen Zirkelschluss eben nicht machen dürfen. Also selbst das habe ich mitgetragen. Und diesen Beitrag habe ich natürlich nicht in dienstlicher Eigenschaft verfasst. Ja. Aber zum zweiten Thema Betriebsstätten, darüber haben wir mehr Tagungen. Da wird mit den Tagungen, glaube ich, mehr Geld verdient als mit dem Thema an sich. Da haben wir gesagt, ist alles nicht so wild. Ja, wollen wir alles nicht haben. Und jetzt haben wir das finale Schreiben, bei dem, glaube ich, keine großen Änderungen zum Entwurf sind.
Genau, also Homeoffice-Betriebsstätten nur ganz kurz dazu. Viele Unternehmen versuchen die natürlich zu vermeiden, weil das sonst ein bisschen sehr kleinteilig alles wird. Aber wenn man sie denn nicht vermeiden kann, war, glaube ich, die einhellige Sicht. Dann kann man mit diesen Äußerungen der OECD und mit dem BMF-Schreiben zu den Betriebsstätten und dann im Zweifel sogar mit der dynamischen Auslegung kann man gut arbeiten, wenn alle einheitlich das eben so machen, wie es da steht. Jetzt fängt Florian schon an, schwer zu atmen, höre ich gerade. Wenn das
so, dann hat einen anderen Grund.
Wenn alle jetzt schon dann einheitlich sich daran halten, dann ist, glaube ich, auch allen geholfen. Dann ist vielleicht die dynamische Auslegung ausnahmsweise doch mal nicht so schlimm, wie sie vielleicht manchmal gesehen wird. Damit auch genug. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Finale. Lieber Florian, erzähl uns doch mal, was im Verfahrensrecht, im Abkommensrecht so gerade die Highlights sind.
Ja, erstmal ist interessant, dass man überhaupt über Verfahrensrecht spricht, denn das ist ja bis vor einiger Zeit immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Allerdings, wenn man sich das ganze BEPS-Projekt und was seitdem passiert ist, so anguckt, dann gibt es eigentlich die größten Sprünge im Bereich des Verfahrensrechts und weniger im materiellen Recht. Klar, materielles Recht natürlich auch, aber allein was da im Verfahrensrecht die letzten Jahre passiert ist, enorm. Und da möchte ich ganz kurz kleine, auch ich weiß, es ist ein Weg-Podcast, aber ganz kurz Werbung machen für einen Kommentar im internationalen Steuerrecht, der erschienen ist mit einem separaten im letzten Jahr bei einem Fachverlag in Köln, der einen separaten Teil, wo ja auch viele, ich glaube alle, na, fast alle hier mitschreiben, der einen extra Teil hat nur zum Verfahrensrecht. Das Panel war interessant besetzt, nicht weil ich dabei war, sondern vor allem, weil Carsten Flüchter dabei war vom BZST, der da Referatsleiter ist und Joint Audits koordiniert, weil Carsten Meinert dabei war, Professor in Potsdam und Richter am Finanzgericht Köln und zwar beim zweiten Senat mit der Spezialzuständigkeit fürs BZST. Und dann hat das Ganze moderiert die Isabella Zimmer von Hengeler Müller, die heute nicht dabei ist, die ich hier an dieser Stelle vertrete, die ja schon vor einiger Zeit aufgefallen ist mit einer ganz hervorragenden und auch großen Dissertation zum Thema Joint Audits. Also da war geballte Kompetenz vorhanden. Und dementsprechend hat Herr Flüchter auch erst über das Thema Streitbeilegung und Streitvermeidung gesprochen, wie wir das immer so machen. Erst einen Grundlagenteil, hat also dargestellt die Rechtsgrundlagen, Artikel 25 OECD-Musterabkommen entsprechenden Regelungen, ist dann auf Schiedsverfahren eingegangen, hat dann je nachdem, welche verfahrensrechtlichen Möglichkeiten man je nach Einzelfall hat und hat dann noch auf aktuelle Rechtsprechung Bezug genommen. Und daran habe ich dann einen kleinen Vortrag angeschlossen zum Thema Informationsaustausch. Habe das eben erstmal das Problem geschildert, was gibt es da? Das Problem, dass nämlich die verfahrensrechtlichen Möglichkeiten an der Landesgrenze enden, die materiellen Besteuerungsmöglichkeiten natürlich nicht. Und dann haben wir da die verschiedenen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung skizziert. Und da ist das Interessante, dass es doch sehr weitreichend ist. Und da hatten wir mal ein ausländisches Gerichtsurteil angeschaut, nämlich eine Entscheidung aus der Schweiz, bei der die Mongolei Informationen angefragt hat. Kann man sich auch aus deutscher Sicht vorstellen, dass sowas passiert? Denn die Rechtsgrundlage war das sogenannte MAC-Abkommen, bei dem tatsächlich Deutschland auch Vertragspartei ist, mit zahlreichen anderen Staaten, mit denen wir teilweise keine Doppelbesteuerungsabkommen haben. Das bedeutet, es kann also sein, dass Deutschland Informationen liefert, dann allerdings vielleicht gar nicht die Möglichkeiten hat, die Steuerpflichtigen davor zu schützen, dass es dadurch zur Doppelbesteuerung kommt. Und insgesamt, ich muss sagen, fand ich es gar nicht wegen meines Beitrags, sondern wegen der anderen sehr lehrreich. Und es war auch eine sehr interessante und gute Stimmung. Also vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte, auch wenn die Altersgrenze bei mir schon ganz knapp überschritten ist. Ich habe allerdings weniger graue Haare haben als manche Leute, bei denen die Altersgrenze noch nicht überschritten ist, die das vorhin sehr prominent herausgehoben haben.
Wer das jetzt ist, behalten wir für uns.
Ja, das Gute an einem Podcast, ne?
Das ist das Gute an einem Podcast. Wir sind ja nicht mehr bei YouTube, das waren wir am Anfang mal Glück gehabt. Dann muss ich sagen, da wir jetzt auf die 30 Minuten rauslaufen, vielen, vielen Dank für die Teilnahme von euch allen, dass ihr so illustrer hier teilgenommen und berichtet habt. Da Gerry der aktuelle Vorsitzende des JIN-Netzwerks in Deutschland ist, gebe ich dir das letzte Wort, denn du hast noch eine Ankündigung zu machen, auf die sich alle sicherlich schon freuen, unsere Hörer. Gerry.
Genau, also für alle, die jetzt durchgehalten haben bis hierhin, dann der Hinweis, dass wir die nächste Jahrestagung in Köln machen am 20.05.2027, ist ein Donnerstag und da freuen wir uns natürlich, wenn wir viele Gesichter wiedersehen.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao. Vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast. Tschüss, fürs Wochenende.
Tschüss. Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.